Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Zwei, genau. Ein roter Langhaar und so ein kleiner Mischling.
Und sind das wirklich deine Katzen oder gehören sie der ganzen Familie?
Also im Pass steht beim roten Langhaar mein Bruder sein Name und bei der Mischlingskatze mein Name.
Wenn du die jetzt vergleichen miteinander, sind die unterschiedlich, die beiden Katzen?
Also sie sind wirklich komplett das Gegenteil voneinander. Die eine ist eher aktiv, bei Menschen eher scheu, krault noch ein bisschen fester, liegt eher in eingeengten Räumen wie Kartonschachteln oder Ecken. Und der Kater ist sehr, sehr anhänglich. Er geht eher nicht so raus und schläft gerne mitten auf dem Boden im Nirgendwo.
Gibt es irgendeine Geschichte mit einer von den beiden Katzen, die du findest, das ist einfach eine der lässigsten Sachen, die du je erlebt hast mit denen?
Also bei meinem Kater, der so anhänglich ist, kann ich dem bringe ich im Moment Trickli bei. Der kann schon Sitz, Mändli, bei Fuß springt auf und springt über. Und das macht mir noch relativ Spass. Aber das Gute finde ich halt an dieser Sache, dass sie es meistens draussen machen, sodass er, wenn er keine Lust hat, er könnte wegrennen. Und das zeigt mir auch ein bisschen, dass er gar nicht so... Also, dass es ihm einfach ein bisschen Spass macht auch.
Man hat ja immer so das Gefühl, es gäbe so eine Unterscheidung, es gäbe Hundemenschen und Katzenmenschen. Und warum hat es dort bei den Katzenmenschen breit?
Katzen sind sehr viel flexibler, was zum Beispiel Schulzeiten oder Arbeitszeiten angeht. Sie sind relativ viel einfacher und unabhängiger im Gegensatz zum Hund. Und ich glaube, dass für einen Hund man so viel Zeit aufwenden muss. Und in den Ferien muss man ihn entweder immer mitnehmen oder eine Bleibe suchen. Und bei den Katzen können auch schnell die Nachbarn kommen und halt bei uns dann nur Futter mehr nicht geben. Ja.
Würde dir etwas fehlen, wenn sie nicht da wären?
Auf jeden Fall.
Und was meinst du, was?
Dass wenn man allein daheim ist, ist man dann gleich nicht allein daheim. Weil sie halt eigentlich wie, auch wenn man traurig ist, kommen sie zu einem und sie sind eigentlich meistens da, wenn man sie braucht. Das ist noch gut.
Wir haben Carla, ein 13-jähriges Mädchen aus unserem Quartier, diesen Winter kennengelernt. Sie hat unsere Katze gefüttert, wo wir ein paar Tage in den Bergen waren. Ich habe gestaunt, wie Carla das gemacht hat. Ganz professionell. Sie hat zu einer sehr alten und ein bisschen komplizierten Katze schauen. Kein Wunder, dass sie Tierärztin werden will. Beim Interview taucht draussen vor der Tür Chili auf, die eine von ihren zwei Katzen. Sie ist ein bisschen schüch und läuft weiter. Wie wir gerade gehört haben, ist ihr Kater aktiver. Auch dann, wenn er nicht mehr in der warmen Stube ist. Carla erlebt also häufig die Sonnenseite mit ihren Katzen. Im Hauptteil dieser Episode erzählen jetzt aber Esther Geiser und Christine Künzli eher von der Schattenseite eines Katzenlebens. Vor allem den Streuner unter ihnen, die kein festes Zuhause haben, geht es häufig gar nicht so gut. Die beiden Frauen haben viel Erfahrung gesammelt und wissen, von was sie reden, sowohl medizinisch wie juristisch. Esther Geiser leitet die Tierschutzorganisation NetApp, die Kastrationsprogramm bei den Streunern durchführt, und Christine Künzli arbeitet bei der Stiftung Tiere im Recht, die vor ein paar Jahren einen politischen Vorstoß in Form von einer Petition lanciert hat. Doch lassen wir die zwei sich am besten selber vorstellen.
Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Darum eine Katzengeschichte, die mich jetzt besonders berührt hat, da könnte ich natürlich eine Million Katzengeschichten erzählen. Ich habe mit etwa 7 oder so das erste Büsi von mir ertränkt werden, wie man Bauer gerettet. Also darum hat mich das Katzenelend eigentlich immer begleitet. Es war mir nicht bewusst gewesen, wie schlimm das es eigentlich ist. Erst als ich NetApp gegründet habe 2008 und dann allmählich mich ein bisschen mehr mit dem Thema, intensiver mit dem Thema in der ganzen Schweiz beschäftigt habe, also nicht nur jetzt lokal um mich herum, habe ich realisiert, dass das eigentlich wirklich sehr, sehr übel ist. Und bin da halt dann eben mehr in die Tiefe gegangen und habe auch gemerkt, wenn wir nicht eine Kastrationspflicht einführen, dann wird das immer schlimmer werden.
Wollen Sie vielleicht gerade kurz Ihre Organisation vorstellen?
Genau, NetApp heisst ausgeschrieben Network for Animal Protection. Wir haben das 2008 gegründet mit der Absicht, eben auch vernetzt zu arbeiten, zusammen zu arbeiten, austauschen, also das Teilen von Best Practice. Wir haben uns auf sogenannte Nutztiere und Strassentiere konzentriert und im Bereich der Strassentiere insbesondere auf Kastrationen, weil mit Kastrationen halt sehr viel Leid im Vorfeld schon kann vermieden werden. Mittlerweile sind wir bei 167'000 Kastrationen. Wir arbeiten mit einem grossen Netz an ehrenamtlichen Leuten. Wir haben ganz, ganz eine kleine Verwaltung. Wir sind eigentlich so recht schlagkräftig und haben auch vor allem im Bereich im Veterinärmedizinischen so ein einen Standard geschaffen, sehr einen hohen, dass eben auch die Tierschutztiere in einer Art und Weise das Kastrationsprogramm durchlaufen, wie man eben auch das sich fürs Eigenbüsi oder für den Eigenhund wünscht. Also, dass man da nicht nur eine Massenabfertigung macht, sondern jedes Einzelne sehr, sehr gut aufgehoben ist.
Wir kommen sicher nochmal darauf zurück. Dankeschön vielmals, Frau Geisser. Vielleicht, Frau Künzli, haben Sie auch noch eine Geschichte im Zusammenhang mit Katzen? Überhaupt sind Sie eine Katzenliebhaberin?
Ich habe immer wahnsinnig grossen Respekt vor Katzen gehabt und immer noch. Ich bin eher mit Hunden aufgewachsen. Die Verwandtschaft hat aber viele Katzen gehabt und ich weiss, wir haben einfach, es hat immer geheißen, die Katzen, mit denen kann man ein bisschen schmüseln, aber es hat auch Katzen gegeben, die das nicht gerne hatten. Und wir sind immer so daher geführt worden, du sollst sie, sie kommen auf dich zu. Und ich habe immer gefunden, die Katzen, die haben so, die strahlen so eine Erhabenheit aus und so eine Eigenständigkeit. Und darum habe ich sie immer so ein bisschen machen lassen. Und denkt, ich will da nichts falsch machen. Oder plötzlich noch, einen paniert bekommen vor einem Busle. Aber, das ändert nichts daran, dass auch Katzen mir immer sehr am Herzen gelegen sind. Und vor allem auch, weil meine Mutter ist eine Bauerntochter und sie hat uns eigentlich in die ganze Tierschutzthematik eingeführt. Und eben auch sie hat uns darauf aufmerksam gemacht, wie schlecht es den Katzen geht. Auf vielen Bauernhöfen dazumal, aber eben auch noch heute, einfach gang und gäbe ist, dass man die Katzen sich vermehren lässt. Und ja, wenn sie dann halt überzählig sind, werden sie auf ganz strube Art tötet. Und da ist sie persönlich eben auch dazu mal gelaufen als Kind. Und das hat sie für ihr das ganze Leben geprägt. Und das hat sie an uns weitergegeben. Ich bin zum Glück nie in so eine Situation geraten, wo ich das persönlich gesehen habe. Die Schilderungen von meiner Mutter haben durchaus ihre Wirkung eben auch bei uns hingelassen. Und darum bin ich halt auch durch die schlechte Seite von Tier-Mensch-Beziehung zu diesem Thema gekommen.
Sie sind Mitglied von einer Geschäftsleitung von einer Stiftung, Tier im Recht. Wollen Sie ganz kurz etwas über die erzählen? Vielleicht könnten wir nachher eher darüber reden, was Sie jetzt gemacht haben zusammen. Oder? Weil Sie haben ja eine parlamentarische Initiative lanciert. Aber was macht Tier im Recht ganz allgemein?
Die Stiftung Tier im Recht ist eine Tierschutzorganisation, die sich aber um die rechtliche Besserstellung der Tiere kümmert. Also wir kümmern uns vor allem um tierschutzrechtliche Aspekte. In diesem Zusammenhang gibt es ganz, ganz viele Dienstleistungen, die wir anbieten. Wir haben einen Rechtsauskunftsdienst, wir geben Ausbildungen im Tierschutzrecht, weil das ist halt ein Thema, das gerade in der Juristerei immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Es wird jetzt erst seit Neuestem an der Uni gelehrt. Also alle Juristen, die bis jetzt studiert haben, die sind mit dem Tierschutzrecht nie in Berührung gekommen. Und das merkt man dann halt in der Praxis auch. Und dort stehen wir vielen Fachleuten, Behörden, Anwältinnen und Anwälte mit unserem Rat und Tat zur Seite. Aber eben auch Politikerinnen und Politiker, wenn die quasi etwas verbessern im Tierschutzgesetz oder im Tierschutzbereich allgemein, dann machen wir Gutachten, rechtliche Abklärungen. Und entsprechend sind eigentlich auch NetApp und Tier zusammengekommen. Aber das ist eben auch die spannende Kombination. Oder Esther Geisser, muss man sagen, ist selber auch Juristin, darum hat sie das Verständnis so. Das macht die Arbeit auch immer sehr, sehr angenehm und einfach. Aber es ist eben häufig so, dass die Tierschutzorganisationen sehr rechtliche Know-how fehlt in einem bestimmten Gebiet. Und dort können wir einspringen und eben dort nachher das unterstützend anbieten. Wir haben ein Tierschutzproblem und eben häufig muss das mal auf der rechtlichen Ebene geregelt werden oder es braucht eine rechtliche Anpassung, für dass man dann in der Praxis etwas ändern kann oder dass man vielleicht auch Tierschutzorganisationen eine bessere Ausgabe kann verschaffen kann.
Wir haben ja schon einmal miteinander geredet für eine Episode. Sie haben auch sehr viel dort schon erzählt. Wir haben vor allem über Wildtiere geredet in der Stadt oder um die Stadt herum. Vielleicht ganz eine generelle Frage, sind denn jetzt Katzen und Hunde oder sagen wir mal Vögel, Wellensittich, die man in der Wohnung hat, haben die denn eine andere gesetzliche Grundlage als Wildtiere? Also ein Fuchs, der auftaucht in der Stadt oder ein Rab, der draußen rumfliegt?
Das ist es. Also der Gesetzgeber macht hier eine Unterscheidung, respektive eine Kategorisierung der Tiere. Und er macht die Unterscheidung unter anderem in Wildtier und Haustier. Und das hat aber mit dem Domestikationsstatus zu tun. Also es geht darum, Wildtiere sind halt nicht domestiziert und die Haustiere schon und haben durch das eine andere Mensch-Tier-Beziehung. Oder wo man näher ist, man ist quasi, man lebt so ein bisschen in Symbiose. Und das schlägt sich dann eben auch in den gesetzlichen Regelungen nieder, dass man bei den Haustieren andere Pflichten hat oder gegenüber Haustieren, die man in der eigenen Obhut hat, andere Pflichten hat als gegenüber einem Wildtier, das man nicht in der Obhut hat. Aber spannend ist, bei den Katzen, wo ja eins der beliebtesten Heimtiere ist in der Schweiz, gibt es nur einen Artikel, der quasi die Haltung der Katzen regelt. Und sehr marginal. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Verordnung anschaut, die Tierschutzverordnung und die Bestimmung anschaut über die Haltung der Hunde, dann ist die sehr, sehr vielseitig und sehr detailliert geregelt. Und bei den Katzen irgendwie hat man dort nur sehr, sehr rudimentär geregelt. Was immer wieder erstaunt, aber es eben auch zeigt, obwohl Katze zwar sehr beliebt ist und der Aufschrei gross ist in den Medien, wenn eine Katze gequält wird oder wenn man irgendeinen Missstand rund um eine Katzenhaltung aufdeckt, ist eben das Elend in der Schweiz gleich gross, was das Katzenleben anbelangt. Und da kann dort Esther sicher noch sehr viel erzählen. Und eigentlich der Widerspruch ist etwas, was wir immer wieder merken. Eigentlich die grosse Leidenschaft und die grosse Empathie für Katzen und gleichzeitig ist sie, man muss es so sagen, ein Wegwerfartikel. Und das ist wirklich eine tragische Situation, auch in der Schweiz. Man tut ja gerne auf das Ausland zeigen, oder mit der Streunerpopulation, aber in der Schweiz ist eben das Elend durchaus auch sehr gross.
Ich würde sehr gerne wegen einer Frage, Sie haben sich das zum Thema gemacht, sozusagen, neben anderen Tieren, aber das ist ganz etwas Wichtiges bei Ihnen. Haben Sie denn auch aus der Bevölkerung raus oder vielleicht Anfragen von Leuten, die sich interessieren für ihre Arbeit, spüren Sie ein bisschen, wie es der Katze geht? Gibt es da überhaupt Studien dazu, wie es der Katze geht? Also wie kann man so etwas in Anführungszeichen als grösseres Problem wirklich umrissen? Gibt es Daten dazu?
Es ist halt bei Katzen sehr, sehr schwierig, Erhebungen zu machen, weil Katzen anders gehalten werden als beispielsweise Hunde, oder, wo man doch eine Chippflicht hat, eine Registrationspflicht, wo es, wie Christine gesagt hat, ganz viele Bestimmungen gibt. Katzen kann jeden im Hinterhof oder in der Wohnung noch züchten. Man hat keine Ahnung, wie viel gibt es eigentlich wirklich. Das sind alles Schätzungen. Und der Status der Katze ist natürlich total unterschiedlich. Oder? Es gibt die verwöhnten Katzen, wo der Halter wirklich alles unternimmt, was in seiner Macht steht, dass das bis ihr gutes Leben hat, bis aber zu Katzen, wo quasi als Nutztier gehalten werden, zumalenfalls noch ein bisschen für die Mäuse sorgen, wo aber nicht einmal ein Tierarzt geholt wird, wenn es ihnen nicht gut geht, gerade weil sie so fruchtbar sind. Wenn es einem nicht gut geht, dann lässt man es auf Deutsch gesagt verrecken. Es ist so die ganze Bandbreite. Es ist fast nicht möglich, das zu kontrollieren für die Ämter. Ob Katzen im Versteckten, in einer zuhörenden Wohnung, die hört man nicht. Also es ist immer ein Zufall, dass irgendwie beispielsweise ein Hoarding entdeckt wird. Jetzt ist gerade in Deutschland eins aufgedeckt worden, zum Beispiel in einer 60 Quadratmeter Wohnung, glaube 125 Katzen. Das habe ich jetzt wirklich noch nie erlebt. Ich habe da in der Schweiz auch sehr viel Animal Hoarding schon erlebt, aber das sind dann meistens 30, 40 Katzen irgendwie in einer 2- oder 3-Zimmer-Wohnung. Aber so ein krasser Fall habe ich jetzt wirklich noch nie gehabt.
Das nennt man Animal Hoarding, also das eigentlich Sammeln von Tieren.
Genau, oft nicht kastriert, oder? Und dann gibt es natürlich laufend Nachwuchs. Und eben, man sieht das nicht. Katzen tun sich ja nicht irgendwie bemerkbar machen, sind in der Regel sehr stille Tiere. Und durch das weiss man schlicht nicht, was hinter Mauern abgeht oder in Ställen oder in Wäldern, in Gärtnereien, in Fabrikarealen. Erst wenn irgendjemandem das auffällt und das meldet, sieht man, dass da ein Elend rum ist. Aber alle Zahlen, die es eigentlich gibt, das sind immer Schätzungen. Es gibt die einzigen Statistiken von Futtermittelherstellern, die jetzt im Moment, glaube ich, von 1,7 Millionen Katzen reden, die es in der Schweiz hat. Da sind aber eigentlich die Herrenlosen ja nicht eingerechnet. Und wir denken, dass es sicher etwa 300'000 gibt. Tendenz eher steigend, jetzt gerade nach Corona sowieso. Wir haben auch einen Anstieg an ausgesetzten Büsse verzeichnet.
Sie haben vorhin gesagt, durch Corona ist noch stärker geworden. Druck halt, weil wir eigentlich noch mehr Haustiere haben. Bei den Hunden hat es einen Welpenhandel angefangen, schwungvoller. Ja. Warum? Was hat Corona für eine Rolle gespielt?
Der Lockdown und die Homeoffice-Zeit haben viele Leute genutzt, um sich ein Haustier zu tun. Aus Einsamkeit, Langeweile, was auch immer. Bei Katzen ist es halt ähnlich eigentlich wie bei diesen Billigwelpen aus dem Ausland. Oder? Man kriegt an jedem Ecke ein Jungs. Ob Privathalter oder Bauern sagen uns oft, ja, wir bringen ja den Nachwuchs immer weg. Es hat immer irgendjemand, der die Tiere will. Für ein Butterbrot, also oder, vielleicht ein 20er-Nötchen oder ein 50er-Nötchen oder auch gratis. Und dann kommen die Tiere in einen Haushalt, der gar nicht wirklich vorbereitet ist. Eine Katze hat immer noch so ein bisschen den Ruf, sie sei sehr pflegelich, anspruchslos, billig im Unterhalt. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Und wenn man dann merkt, die Katzen stellen durchaus auch Ansprüche. Wenn es dann langsam geschlechtsreif werden sie laut oder ein bisschen dumm, wenn man es nicht kastriert. Und dann merkt man an, so eine Kastration, die kostet halt. Oder? Jetzt habe ich da ein Gratistier und muss plötzlich 200-300 Franken ausgeben für das Tier. Oder dann eben kommt der Arbeitgeber und sagt, Homeoffice ist fertig. Oder man kann wieder in die Ferien und hat niemand, der dem Tier schaut. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man dann das Tier plötzlich nicht mehr will. Und gerade die, die dann so billig erworben worden sind oder gratis erworben sind, wenn man die ins Tierheim abgeben will, dann muss man eine Abgabegebühr zahlen, in den meisten Tierheimen. Insbesondere, wenn sie eben nicht geimpft und nicht testet und nicht kastriert sind. Weil das Tierheim will ja dann auch nicht einfach die Kosten auf sich nehmen, die müssen auch schauen aufs Geld. Dann setzt man es gerne aus. Und sehr beliebt zum Aussetzen sind Bauernhöfe. Weil man hat das Gefühl, ja, ich habe ja das vielleicht von einem Bauernhof geholt. Also wird das Büsi bei einem Bauernhof sicher auch wieder zufrieden sein. Und wenn dann das nicht der Ursprungshof ist, ist es vielleicht ein Hof bei einem Bauer, der alle Katzen kastriert hat, der eigentlich vorbildlich schaut. Und wir haben viele Bauern, die uns immer wieder anrufen und sagen, jetzt habe ich schon wieder einen Neuzugang, jetzt habe ich schon wieder einen Wurf Katzen im Heustock, weil die Katzen ja dann meistens unkastriert gesetzt werden. So wirklich eine Spirale vom Elend, die sich einfach ständig weiterdreht, ja, und immer schlimmer wird.
Also ich will nicht jetzt einfach irgendwie ablenken von der Elendsituation, die Sie gerade beschreiben. Aber es gibt auch etwas, was ich doch noch spannend finde bei den Katzen. Sie werden zunehmend wirklich entdeckt als Betreuungstier, oder? Zum Beispiel für Menschen mit Demenz oder kranke Menschen. Man weiss, dass Katzen in Anführungszeichen eine heilende Wirkung oder eine beruhigende Wirkung haben auf die Leute, die sie haben. Und ich habe es vor kurzem zum Beispiel bei mir im Quartier gesehen, dass man die wieder gesucht hat, weil die ist als wertvolle Katze abgehauen oder irgendwie vielleicht einfach rausgegangen und hat nicht mehr gewusst, wie zurückkommen. Und die hat man dann auch gesucht. Also es gibt den Anteil auch von, dass man merkt, Katzen sind Freunde und Freundinnen von Menschen.
Das ist so. Da gibt es auch diverse Studien darüber, dass Katzen sehr einen positiven Effekt haben, zum Beispiel auch eben Blutdruck senkend sind. Oder ich bin da jetzt nicht der Experte dafür, aber das ist so. Wichtig ist einfach, dass man die Bedürfnisse der Katze da nicht vergisst. Wir haben viele Anfragen von Altersheim oder Pflegeheim, wo ein Büsi wettet für die Abteilung quasi. Und da muss man schon sehr, sehr genau schauen, wer ist da wirklich zuständig? Wer übernimmt die Verantwortung für die Katze? Hat die Katze auch Rückzugsmöglichkeiten? Und so weiter. Weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, überall dort, wo sich so Verantwortungen geteilt werden, ist oft so, dass dann jeder denkt, der andere schaut schon. In der heutigen Zeit, denke ich, wo wir sehr viel Studien und Erfahrungswert haben, dass also Tiere wirklich spezifische Bedürfnisse haben, sollten die einfach immer auch beachtet werden.
Es gibt viele Leute, die sagen, Katzen sind Wildtiere, nicht noch bis zu einem gewissen Grad. Die sind nicht so das ganz eindeutige, ganz nette und immer herzige Tierchen, sondern sie jagen Vögel, sie jagen Mäuse. Sie sind in dem Sinne auch jemand, der vielleicht in der Biodiversität für eine gewisse, sagen wir mal, dafür sorgen, dass es vielleicht weniger Singvögel in einem Garten hat. Was sagen Sie zu diesen Themen? Also, wenn wir zu viele Katzen haben, Sie haben vorhin eine Zahl gesagt, Frau Geiser, die wirklich beachtlich ist mit den 1,7 Millionen. Ist das für uns schlecht? Ist das für die Biodiversität von der Stadt schlecht?
Also man muss sicher mal vorwegnehmen, dass Katzen in sämtlichen Studien, die gemacht worden sind zum Thema Katzen und Vögel, einzig in Inselsituationen wirklich kann zum Beispiel zum Aussterben von einer Art führen. Also auf dem Festland oder jetzt beispielsweise in sehr, sehr grossen Inselbereichen ist das eigentlich nicht der Fall. Also unsere Zersiedelung, unsere Pestizide, eigentlich all die Auswirkungen, die der Mensch verantwortlich ist, sind viel, viel extremer und sorgen eigentlich dafür, dass überhaupt eine Art gefördert ist. Es ist natürlich so, dass Katzen Jäger sind. Es wird Opfer geben. Und gäbe es weniger Katzen, würde das sicher auch zu einer Entspannung führen. Und der Hass auf Katzen, den Christine vorher angetönt hat, würde sicher auch ein Stück weit abnehmen. Weil es ist halt so, entweder liebt man Katzen oder man hat es nicht gern. Und wenn man dann irgendwie Vögel füttert und Nachbarskatze packt einen, dann kann ich die Leute schon verstehen, dass denen das stinkt. Das tut in der Regel, für Gartenvögel macht das jetzt nicht einen grossen Unterschied, für den Einzelvogel natürlich schon. Aber die Arten, die wir in den Gärten haben, das sind häufige Arten, da wird die Katze nicht zum Problem. Die Katze könnte höchstens, allenfalls, wenn sie jetzt gerade in einem Naturschutzgebiet, wo es vielleicht wirklich ganz seltene Arten noch hat, wenn sie dort mal einen packen, das wäre sicher weniger gut. Aber jetzt rein so im städtischen Bereich ist das sicher nicht jetzt wirklich für die Artenvielfalt ein grosses Problem. Dennoch würde eine Reduktion sicher ein bisschen zu einer Entspannung führen und vor allem auch eben all die Katzen, die durch den Unwillen der Besitzer zum Kastrieren irgendwann dann herrenlos werden, weil man darf nicht vergessen, jede herrenlose, verwilderte Katze hat ihren Ursprung bei einem Halter, der nicht kastrieren wollte. Und wenn es dann dort natürlich weniger gibt, die auch noch für die eigene Nahrung sorgen müssen, ja, würde das sicher zu einer Entspannung führen.
Frau Künzli, sehen Sie das ähnlich? Also, wir haben mal dort mal geredet, dass es eigentlich eine Art, ja, natürlich auch ein Interessenskonflikt oder eine Konkurrenz gibt um Space, also um Raum. Wildtier wollen Raum, Menschen wollen Raum, Haustier wollen Raum. In der Stadt wird das einfach sehr, sehr spürbar, nehme ich jetzt einmal an. Oder wenn, da gibt es Interessenskonflikte zwischen den verschiedenen Gruppen.
Absolut, oder? Und in der Stadt ist immer das Platzproblem das Größere, oder? Und dort, eben, wie Sie schon sagen, die Konkurrenz unter den verschiedenen Interessen ist in der Stadt sicher nochmal verschärfter als vielleicht in ländlichen Gebieten. Und trotzdem muss man auch dort eben fair bleiben und sagen, was ist denn genau der Grund, wenn die Biodiversität leidet und Wildtiere in die Stadt kommen und sich ihr Plätzchen suchen? Und wie gehen wir mit dem um? Es können kleinere Wildtiere sein. In ländlicheren Gegenden reden wir dann von grösseren Wildtieren, die für Unruhe sorgen. Ich glaube, am Schluss geht es am Schluss um die Verantwortung des Menschen. Das haben wir ja dann auch besprochen in der letzten Episode. Aber der Mensch tut halt auch gerne Verantwortung abschieben und seine Interessen auch sehr vehement verteidigen. Und dann kommt dann halt der Katz als Sündenbock sehr, sehr gelegen. Und dort muss man aber wirklich immer fair bleiben. Oder wo hat der Mensch einen Impact und kann eben auch etwas für die Biodiversität tun? Und sicher hat die Katze einen Einfluss, ist quasi ein Faktor in diesem ganzen Spiel.
Ja, ich würde vielleicht gerne an diesem Moment ein bisschen jetzt richtig Lösungen schauen, oder? Sie haben beide schon etwas angetönt. Frau Geiser hat erzählt vom Kastrationsprogramm. Sie haben schon parlamentarische Initiativen angetönt. Es gibt so wie auf verschiedenen Level Sachen. Und vielleicht fangen wir doch einmal an bei dem, was Sie machen, Frau Geiser, ganz konkret. Wie schaffen Sie jetzt, um das Katzenelend zu reduzieren?
Wir sind täglich an der Front tätig und tun eigentlich die Katzen, die niemand will, Verantwortung übernehmen will, einfangen, kastrieren, wenn möglich wieder im Revier zurücktun, schauen, dass es eine Futterstelle gibt. Und das ist schon das allein, ist manchmal eine sehr grosse Herausforderung. Ich kann es am Beispiel von St. Johann, Basel-Stadt, sagen. ein Gebiet, das sehr viele herrenlose Katzen hat, aber eben auch sehr viele Halter hat, die nicht kastrieren wollen, die uns sabotieren, die extra füttern, wenn sie wissen, wir wollen einfangen, damit die Katzen keinen Hunger haben und nicht in die Falle gehen. Oder auch versuchen, die Falle zu demolieren, die uns auch schon bedroht haben, dass wenn ihre eigene unkastrierte Katze, zum Beispiel unsere Fallengächte, dass wir dann entsprechend bestraft würden werden. Also eine ganz, ganz schwierige Situation, wo man einfach nicht vom Fleck kommt. Oder solange wir nicht das Recht auf unserer Seite haben, dass eben auch der Privathalter sein Tier muss kastrieren und wir immer mit Angst haben, es geht uns, wenn möglich, eine in die Falle, wo ein Halter hat. Wir haben ja keine Chippflicht, wir können gar nicht wissen, ob dann der jemandem gehört oder nicht. Ist es immer so ein bisschen eine Gratwanderung für uns? Und das haben wir eigentlich in der ganzen Schweiz, die Situation.
Ich habe da eine kleine Frage dazu, noch so ganz kurz, ganz eine praktische. Ich kann mich erinnern, das ist schon wirklich in meiner Kindheit, meine Kindheitskatze, die ist ganz, ganz lang bei uns gewesen. Als wir die kastriert haben, hat sie noch so ein Verbändchen um den Bauch bekommen und dann ist sie wirklich gelegen. Ich habe in Erinnerung, ich bin ein Kind gewesen, für etwa 2 Tage ist sie mehr oder weniger über mir im Bett gelegen. Dass, wenn sie jetzt kastrieren, also eine Katze kastrieren in der freien Wildbahn, kann die gerade wieder zurück oder braucht die dort noch ein bisschen Betreuung?
Wir tun nie eine Katze, die wir kastriert haben, am gleichen Tag freilassen. Weil rein schon von der Narkose, man muss sich vorstellen, dass so eine Narkose 24 bis 36 Stunden braucht, um ganz aus dem Körper geschafft werden. Und selbst wenn das Tier wach wirkt, steht, läuft, ist trotzdem die Reaktionsfähigkeit natürlich eingeschränkt. Und gerade wenn das Tier in der freien Natur ist und eine Gefahr droht und die Reaktionsfähigkeit ist eingeschränkt, kann das zum Tod führen. Sei das ein streunender Hund, der es angreift, oder die ziehen sich nochmal irgendwo zurück, zum Beispiel unter einem Motorhuben oder so, um nochmal zu schlafen. Sie schlafen tiefer dann und merken vielleicht nicht, wenn das Auto losfahren will und. Also wir nie ein Büsi am gleichen Tag wieder freilassen. Aber es ist auch so, dass wir mit den kleinsten Schnittchen, also ein Fingerbreit, ist so ein Schnittchen am Bauch von einer Kätzin, wenn wir kastrieren. Wir haben sehr, sehr geübte Tierärzte. Also das ist ein Eingriff, der sehr schnell geht, sehr kurz ist, die Büsi wachen auch schnell wieder auf. Die Katzen, die haben eben, die ausser die Narkose, hat es keinen Grund, um die noch reinzuhalten. Es gibt auch kein Verbändchen oder so. Eben, das ist wirklich ein ganz minimal kleiner Schnitt. Wir arbeiten mit sogenannten Intrakutanen, dass man sieht, nicht einmal einen Faden. Wir schauen, dass wir auch sehr gutes Fadenmaterial haben, dass das Büsi nicht noch irgendwie beißt oder so und dann anfängt sich rumzupfen.
Sie haben das Wort ein bisschen angetönt, auch Frau Künzli. Eigentlich ist das ja fast schon Sisyphus-Arbeit, wenn nicht auch der einzelne Katzenbesitzer anfängt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und dafür haben Sie eine parlamentarische Initiative lanciert, um das zu verankern. Können Sie vielleicht ganz kurz ein bisschen etwas von dieser erzählen, Frau Künzli?
Wir haben in dem Sinne nicht eine parlamentarische Initiative lanciert, sondern eine Petition. Eine Petition, ich sage dem immer, das ist so etwas wie ein Pulsmesser, wo man mal in der Bevölkerung jetzt von der Schweiz fragt, wie seht ihr das? Wir sind der Ansicht, wir haben eine Streunerproblematik in der Schweiz, wir haben viel Katzenelend und das ist eben auch begründet in unkastrierten Katzen, die einen Halter haben. Darum wären wir dafür, dass alle Katzen, die Freigang haben, kastriert müssten werden. Und wir haben so eine grosse Resonanz bekommen auf diesen Vorschlag. Also über 150 Tierschutzorganisationen, die das mitgetragen haben, Tierheime, die überzeugt waren von diesem Vorschlag. Das hat uns ja auch gezeigt, dass das der richtige Weg ist. Oder? Also NetApp ist dann auf uns zugekommen und hat so viel Erfahrung oder, im Feld, wie es eben aussieht in der Praxis. Und wir haben dort nachher können den rechtlichen Aspekt prüfen und zusammen sind wir dann auf den Lösungsvorschlag gekommen, dass man die Tierschutzverordnung dahingehend müsste anpassen, dass man eben eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen vorgesehen. Leider ist es so, dass die Petition hat nicht die gleiche Schlagkraft wie vielleicht eine Initiative oder eine Motion. Trotzdem ist sie aber vom Ständerat und vom Nationalrat immerhin mal besprochen worden, ist aber leider abgelehnt worden. Und eine entsprechende Motion von der Frau Fiala, Nationalrätin, hat sich dann leider ist leider auch abgelehnt worden. Und wir probieren natürlich weiterhin, das Thema aufrechtzuerhalten, indem wir mit der Bundesbehörde im Kontakt bleiben und dort Lösungen suchen, aber eben auch auf kantonaler Ebene probieren, so eine Kastrationspflicht einzuführen.
Was sind denn Begründungen gewesen? Was hat das Parlament für Begründungen gehabt, um das abzuschieben? Das
Parlament ist vor allem der Argumentation vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, also das BLV, das nennt man das abkürzt, gefolgt. Und die sind zuständig auch für Tierschutzfragen. Und wir haben mit ihnen auch vorgängig Kontakt gehabt. Und einig ist man sich schon darüber, dass es eine streunende Problematik in der Schweiz gibt. Einfach über die Lösungsansätze sind wir uns nicht ganz einig geworden. Der Bund hat dort vor allem Kostengründe ins Feld geführt, die für uns nicht nachvollziehbar waren. Also er hat gesagt, das würde für den Bund oder für die Kantone zu massiven Mehrkosten führen, wenn man würde Kastrationspflicht einführen. Ist für uns nicht nachvollziehbar, weil Kastration muss immer noch der Halter selber zahlen. Man hat gesagt, ah, das sei nicht kontrollierbar, das führe zu einem Mehraufwand bei den Kontrollen der Veterinärämter, was für uns auch nicht ganz stichhaltig war, weil wir der Ansicht sind, dass man mit dieser Regelung, wenn man ganz klar in Verordnung festhält, dass Freigängerkatzen müssen kastriert sein, eigentlich mehr Rechtssicherheit schafft. Im Moment steht in der Verordnung einfach, dass der Tierhalter dafür sorgen muss, dass sich sein Tier nicht übermässig vermehrt. Ja, was heisst das? Also, es ist so ein schwammiger Begriff, oder? Aber auch das ist nicht angekommen. Und ein weiterer Grund, der für uns auch nicht haltbar war, ist, dass man quasi durch die Kastrationspflicht in die persönliche Freiheit vom Eigentümer würde eingreifen. Und dann quasi würde ich vorschreiben, dass das ist dir Musik kastieren und das gehe ich doch nicht. Und das ist wirklich eigentlich eine absurde Argumentation, weil das Tierschutzgesetz basiert auf dem Prinzip, dass man am Tierhalter vorschreibt, wie er mit seinem Tier muss umgehen. Der Grund, warum das wir kastrieren wollen, dass das Elend aufhört und dass wir die Populationen in den Griff bekommen, viel mehr wert und ist viel zu wichtiger Interesse als die persönliche Freiheit vom Halter.
Frau Geiser, wie tun Sie und in Zusammenarbeit mit dir jetzt weiter vorgehen?
Wie Christine schon gesagt hat, versuchen wir natürlich jetzt auf dem kantonalen Weg etwas zu erreichen, weil das ist auch noch ein Argument gewesen, das man genannt hat, das sei Aufgabe vom Kanton und nicht vom Bund. Was wir eigentlich auch ein bisschen speziell finden, weil Tierschutz ist Bundesaufgabe. Das Tierschutzgesetz ist ein Bundesgesetz, dann gehört es eigentlich auch dort rein. Aber ja, wenn das jetzt halt so gesagt wird, dann probieren wir auf Kantonsebene etwas zu erreichen. Es ist allerdings auch da sehr schwierig, weil sich alle Politiker und Behörden ständig auf die Stellungnahme vom BLV stützen. Und die Schwierigkeit ist dennoch, dass selten eigentlich jemand auf uns zukommt und einmal sagt, okay, jetzt will ich mal die Sache genauer anschauen, ich will mehr Informationen haben darüber. Wir haben beispielsweise sämtliche Nationalräte damals eingeladen gehabt, uns auf den Kastrationseinsatz zu begleiten, dass sie das eins zu eins erleben. Das hat ein Parlamentarier wahrgenommen und ist sehr erstaunt und auch beeindruckt gewesen, auch verschrocken. Die anderen haben das aber alle nicht wollen. Es ist wirklich halt so ein Thema, wo man einfach zu wenig ernst nimmt. Es will gar niemand wissen, wie ist denn das an der Front? Wie sieht das wirklich aus? Keine Behörde, kein Politiker kommt und sagt, ich will das mal genauer analysieren. Vor 12 Jahren war Paderborn die erste deutsche Stadt gewesen, die eine Kastrationspflicht eingeführt hat, weil es zu viele Katzen gehabt. Und die haben nach 10 Jahren dann ein Resümee gezogen und haben gesagt, es hat sich wirklich gelohnt. Wir haben kein einziges Verfahren müssen einleiten, sondern allein die Tatsache, dass im Gesetz verankert war, hat die Kastrationszahlen massiv ansteigen lassen. Und man hat eben das Elend in den Griff bekommen. Das müsste ja bei uns auch möglich sein. Es kann mir doch niemand erzählen, dass der Deutsche gesetzestreuer ist als der Schweizer.
Ansetzen kann man natürlich auf der gesetzlichen Ebene, auf der politischen Ebene, wie Sie es gerade gesagt haben, aber auch natürlich auf der Ebene von den einzelnen Katzenhalter und vielleicht sogar denen, die es noch nicht sind, also der Bevölkerung ganz allgemein. Kann man die sensibilisieren? Wie würde man das machen? Und was müsste man eigentlich einem Katzenhalter für Tipps geben, damit er irgendwie selber aktiv werden kann?
Also grundsätzlich sagen wir bei jedem Haustier bei jeder Tieranschaffung, dass man sich vorab einmal intensiv damit beschäftigen soll, was sind die Bedürfnisse von dem Tier. Nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern wirklich, wird ich dem Tier gerecht? Das Finanzielle anschauen, kann ich, wenn das Tier erkrankt oder einen Unfall hätte, kann ich das zahlen? Wenn ein Büsi zum Beispiel eine Zahnoperation braucht, weil auch Katzen brauchen den Zahnarzt, nicht nur wir Menschen, dann kostet das schnell einmal 1'000 Franken. Oder wenn es das Bein bricht oder wenn es eine chronische Erkrankung überkommt, also das kann in ein paar 1'000 Franken hineingehen. Also sicher der finanzielle Aspekt, aber auch der zeitliche. Oder so Katzen, die wollen Zeit mit ihrem Halter verbringen, in aller Regel. Es ist so ein wie, wenn man einen Hund hätte, mit dem Hund muss man auch 3-mal am Tag raus, dann sollte man auch mit einem Büsi sich mehrmals am Tag beschäftigen. Gerade wenn es ein Wohnungsbüsi ist zum Beispiel, dann sagen wir immer wieder Katzenhalter, ja, sie schläft ja den ganzen Tag. Ja, was soll sie sonst machen? Meine, es ist so langweilig, einfach allein in einer Wohnung warten, bis der Besitzer zu Abend heimkommt. Wenn möglich, darf sie dann nicht einmal ins Schlafzimmer. Dann wird gerade mal ein Futter gegeben, das Highlight vom Tag, und vielleicht kann man eine halbe Stunde auf dem Sofa sitzen, zum Fernsehen schauen miteinander. Das ist kein Leben für ein Tier. Also sich wirklich intensiv auseinandersetzen, was will das Büsi? Und man hat heute so viel neue Erkenntnis, was Bedürfnisse sind von einer Katze. Im Gegensatz zu vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Und dann eben vielleicht auch den persönlichen Egoismus mal ein bisschen zurückschrauben, weil alle die sagen, ja, also einmal will ich das erleben, Junge zu haben, weil mein Büsi ist so speziell, alle Büsi sind speziell, aber wir haben halt einfach viel zu viele Katzen. Also dann vielleicht einfach wirklich nicht Junge haben und auch im Umfeld vielleicht empfehlen, nein, bitte verzicht doch einfach darauf, jetzt auch noch einen Wurfkatze in die Welt zu setzen. Nebst dem, dass ja auch die gesundheitlichen Vorteile, die eine Kastration bringt, vor allem zum Zug kommen, wenn man das Tier vor der ersten Rolligkeit kastriert. Christine, vielleicht hast du auch noch, vielleicht kommen wir jetzt gerade nicht bis in den Sinn.
Genau. Haben Sie noch eine Ergänzung zu dem, Frau Künzli?
Ich schließe mit dem Wort von Esther sehr gerne an. Es ist etwas vom Wichtigsten, immer wenn man sich überlegt, um sich ein Tier anzuschaffen. Und nochmal, das kann durchaus wunderschön sein, oder? Ein Tier als Gefährten zu haben. Aber es ist eine unglaublich grosse Verantwortung. Und dort eben immer überlegen, habe ich Zeit, habe ich Finanzen, warum will ich ein Tier, was sind die Bedürfnisse von diesem Tier, dass man sich vorgängig informiert. Und das ist kein Spiel mit, ja, es wäre schön mal, wenn mein Büsi Junge hat. Dort können wir leben. Auf die Welt, wo ihre Bedürfnisse gestillt haben. Da wird manchmal sehr salopp damit umgegangen. Wenn man sich überlegt, ein Büsi zu suchen, auch sonst, wenn man sich ein Tier wünscht, immer zuerst bei den Tierheimen schauen.
Eine Tierschutzorganisation wie die von Esther Geiser leistet sehr viel, damit die Situation bei den Streunern nicht ganz außer Kontrolle gerät. Da dunkt mich ein bisschen speziell, dass NetApp immer wieder Auftrag von der Behörde bekommt, aber nicht unterstützt wird. Für eine Arbeit, wie wir gerade gehört haben, die sehr aufwendig ist und die häufig belastend ist für die freiwilligen Helfer. Ich werde am Schluss nochmal Carla zu Wort kommen lassen. Ich habe sie gefragt, was sie zu diesen Schattenseiten sagt, von denen wir gerade gehört haben.
Das finde ich überhaupt nicht okay. Und es gibt auch strubige Geschichten von, wenn die eigene Katze kleine Junge bekommt, ungewollt, dass man die dann in einen Plastiksack tut und in den Müll schießt. Das finde ich gar nicht klar.
Wenn du jetzt einem jüngeren Mädchen irgendwie Tipps geben wegen Katzen, was würdest du ihnen vor allem raten?
Also, es kommt darauf an, wie jung das Modi ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass eine Katze genug Freiraum lassen sollte, damit sie sich selber entscheiden kann, wenn sie zu einem kommen kann, wenn nicht. Ich würde raten, dass sie nicht Nassfutter geben, weil Nassfutter ist schädlich für ihre Zähne. Weil Trockenfutter, sie sind dafür gemacht, eigentlich auch harte Sachen zu essen. Darum würde ich ihnen auf jeden Fall raten, Trockenfutter zu geben, sie in einen Freiraum zu lassen und wenn möglich, also wenn sie nicht gerade an einer Autobahn leben oder so, dass sie es auch rauslassen.
Du, ich habe dich ja schon erlebt, dass du auch kranke Katzen pflegst, oder?
Ja.
Du hast eigentlich gar nicht Angst vor dem, oder?
Nein, ich habe generell nicht so Angst vor Blut oder Wunden oder Nadeln oder so. Das finde ich nicht so ein Problem. Und es gibt halt viele Leute, die Spritzenphobien haben oder sonst etwas. Und ich finde, dann braucht es auch welche, die halt das nicht haben. Und dann, denen kann es dann auch helfen können.
Genau.
Ja, also wir haben auch mal meinen Kater in meinem Zimmer vergessen. Der ist eigentlich nur in meinem Zimmer. Und dann kommt es halt auch mal vor, dass er halt in eine Ecke gross macht. Oder auf mein Bett hat er auch schon halt erbrochen. Also, aber das ist halt echt so. Und dann kann man sie ja nicht wegen dem irgendwie bestrafen oder so. Sie wissen das alles nicht mehr und wissen dann auch nicht, für was sie man sie bestraft.
Also sie geben einem viel, aber sie brauchen auch ein bisschen etwas zurück, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist sicher gut, wenn die Katze zu einem kommt, dass man sie auch mal ein bisschen streichelt und dass man sie nicht komplett ignoriert. Aber ich empfehle wirklich einfach, die Katze nie zu bestrafen für etwas, was sie gemacht mal haben. Weil sie verstehen den Zusammenhang nur im Moment. Das heisst, wenn sie auf den Tisch gehen, dann kann man sie im Moment so ein bisschen zusammenschiessen und wegscheuchen. Aber 10 Minuten später wissen sie nicht mehr, was sie gemacht haben. Und dann bringt es auch nichts zu bestrafen, dann werden sie nur ängstlich und scheu und kommen nicht mehr.
Stadt gewesen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Carla Pihan, der Esther Geiser und der Christine Künzli ganz herzlich für ihre Zeit. Und noch zum Schluss eine Ankündigung. Ich habe eine neue Webseite mit der englischen URL Nature and the City. Der Vorteil von ihr ist, dass man jetzt alle Episoden gerade direkt auf meiner Webseite starten kann, auf einem Webplayer. Alle, die wollen, können aber auch weiterhin Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren und hören. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie das nächste Mal wieder zuhören.